verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen, wir tun es auch nicht. Aber mir hätte man.
Also, einen schönen guten Tag wünschen wir euch heute hier beim ABS Magazin.
Heute am 21.10.2015.
Genau, und wir haben eigentlich heute ganz andere Gäste hier geladen. Im Programm steht heute ein bisschen Historie über die Kurfürstenstraße 18. Das ist hier unsere neue Adresse vom Radio X. Leider hat der Gast abgesagt und wir versuchen in den nächsten Tagen ihn aber trotzdem hierher zu bekommen. Wir werden schauen einfach mal, was passieren wird. Wir haben jetzt mal hochgefahren, eigentlich wollten wir Musik machen und Nils ist jetzt startklar. Das heißt, wir werden euch erstmal ein bisschen mit Musik berieseln und dann fangen wir mit unserem Thema an.
Ja, das war die bezaubernde, wunderbare Sarah Vaughan mit My Favorite Things in einer wunderschönen Version von ihr dargebracht. Aber das Thema dieser Sendung, das wir uns gesucht haben, ist eigentlich weniger schön und deswegen hatten wir uns gedacht, am Anfang der Sendung noch ein paar bezaubernde Songs, Töne, Klänge zu hören und
für diesen Blätterregen draußen.
Für diesen Blätterregen, genau, Herbst passend. Aber das Thema an und für sich heute ist Wohnung oder eben wohnungslos und die zunehmende Zahl der Menschen, die das in unserem Land betrifft.
Genau, das ist einer der Themen. Wir haben ein paar Sachen von letzter Woche aufgegriffen, was unsere Kollegen Andy und Steven schon gesendet haben und da geht's um kommunale Kürzungspolitik und zwar in Frankfurt bzw. Rhein-Main. Dazu hatten sie jemanden eingeladen und zwar die Fraktionsvorsitzende Dominika Pauli. Die ist die Fraktionsvorsitzende der
Dominike,
Die
Linke. Dominika Pauli.
Dominika Pauli, genau. Und sie hat einiges jetzt erstmal zum Thema Wohnungspolitik hier in der Stadt gesprochen. Und das würde ich euch jetzt erstmal gerne vorspielen. Danach gibt es nochmal eine kleine musikalische Pause. Und weiterhin werden wir euch nochmal ein bisschen Einblick in die bundesweite Wohnungsnot bzw. Obdachlosigkeit nochmal hier ankündigen.
Zumal ja auch das Thema Wohnungslosigkeit auch an Schärfe zunehmen wird, denn viele Menschen, die jetzt nach Deutschland kommen, werden auch Asyl erhalten hier und da ist die Frage, wie gehen wir als Gesellschaft damit um, dass also nicht die Unmassen an Menschen irgendwann auf der Straße sitzen und dass es also da nicht zu ungerechten Verteilungskämpfen kommt und unter diesem Aspekt versuchen wir das heute auch noch mal ein bisschen zu beleuchten.
Es ist interessant, weil letztendlich ist ja die Wohnungsnot schon vorab hier gewesen. Also wir haben die Wohnungsnot hier. Die Dominike Pauli hat es noch mal etwas expliziter erklärt, was es eigentlich bedeutet hat seit Ende der 80er bis heute, wie die Sozialwohnungsbau und die städtische Politik hier in Frankfurt damit umgegangen ist. Ja, dazu würde ich jetzt erstmal dieses Interview abspielen.
Wie hat man früher gesagt, Mats ab? ABS Magazin, das anspruchsvolle Journal für Politik.
Das ABS-Magazin meldet sich zurück. Ihr wisst, jeden Mittwoch um 16 Uhr hier auf Radio X zu hören. Ja, das Studio ist gebrechen voll sozusagen und mein Kollege, der Steven, der hat sich spontan dazugeschlichen und wird mit mir, dem Andi, mitmoderieren. Sag doch mal kurz Hallo.
Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen. Schön, dass ihr heute wieder zugeschaltet habt. Ja, und ich freue mich, dass ich sehr spontan heute auch dabei sein kann bei einem sehr spannenden Thema, das an der Zeit ist und ja, über das wir heute sprechen wollen. Was ist das denn, Andi? Über was reden wir denn heute?
Ja, bevor wir aber genau darauf eingehen, möchten wir doch trotzdem noch unseren Gast hier vorstellen. Einmal die Dominike Pauli. Sag doch mal kurz Hallo.
Ja, hallo.
Dominike Pauli ist Fraktionsvorsitzende im Römer der Linken. Und genau, diesen Samstag wird es eine Tagung geben. Das Thema wird sein, kommunale Kürzungspolitik in Frankfurt, Rhein-Main.
Und da wird es verschiedene Themen geben, die dort besprochen werden. Themenfelder und Dinge, die von der Kürzungspolitik betroffen sind in der Stadt Frankfurt. Und da werden verschiedene Workshops stattfinden. Ich stelle die euch jetzt erstmal kurz vor, einfach anhand der Überschriften, um einen kleinen Überblick zu geben. Und im Anschluss werden wir dann auch nochmal auf all diese Themenblöcke gesondert eingehen. Und zwar wird es losgehen mit bezahlbares Wohnen zwischen Boom und Krise. Das zweite Thema wird sein ÖPNV, Ende eines Erfolgsmodells. Das dritte Thema Kunde-Patient trifft Kaufhaus-Klinikum. Und das letzte Thema Schule kaputt, Schwimmbad weg, Bücherei geschlossen. Genau, um das vielleicht auch noch zu sagen, diese Veranstaltung wird organisiert von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen und von dem AK Kritische Geografie in Frankfurt, von dem wir auch schon häufiger mal etwas gehört haben, ATAC AG Kommunen, GEW Bezirk Frankfurt und Fraktion Die Linke im Römer Frankfurt sowie im Main-Taunus-Kreis.
Dann gehen wir mal auf das erste Thema ein.
Genau, würde ich auch sagen. Ich lese erst mal vor, was eure Ankündigung hier im Programm ist. Also Thema bezahlbares Wohnen zwischen Boom und Krise. Hier steigende Mieten und Gentrifizierung, dort Abwanderung und Leerstand. Wie können Kämpfe für bezahlbaren Wohnraum unter derart ungleichen Bedingungen erfolgreich sein? Welcher Spielraum bleibt städtischer Wohnungspolitik zwischen Profitorientierung und Schutzschirm?
Ja, und vielleicht kannst du da nochmal kurz erzählen, was genau überhaupt die Problematiken für Leerstand, steigende Mieten und Gentrifizierung ist und wie die aktuelle Lage in Frankfurt ist.
Also die aktuelle Lage in Frankfurt, das ist ja kein Geheimnis, ist ziemlich schwierig. Unsere Stadt wächst, wir haben mittlerweile 700.000 Einwohner. Leider ist die Infrastruktur nicht in gleichem Maße gewachsen. Vor allem die Infrastruktur in Sachen Wohnungen. Und da geht es ganz besonders um bezahlbaren Wohnraum. Ich habe mal zwei Zahlen mitgebracht. Und zwar gab es im Jahr 1987 in Frankfurt noch 66.203 geförderte Wohnungen, also sogenannte Sozialwohnungen. Im Jahre 2012 gerade mal noch 28.252, also weniger als die Hälfte. Alle anderen sind aus der Sozialbindung gefallen. Das zeigt natürlich, dass die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum in Frankfurt ein großes Problem ist. Wir haben zwar eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, die eigentlich dafür zuständig wäre, aber die baut auch lieber teure Wohnungen, mit denen sie viel Gewinn macht, nämlich pro Jahr durchschnittlich 50 Millionen. Wir haben also einen eklatanten Mangel an sozialen Wohnungen in Frankfurt. Nicht nur Sozialwohnungen für Menschen, die im Transferleistungsbezug sind, sondern auch für immer mehr für die Mitte der Gesellschaft, also für die Krankenschwester, den Automechaniker und den Polizisten. Da ist ein großes Defizit. Auf der anderen Seite wird gebaut wie verrückt in Frankfurt. Teure Wohnungen, hochpreisige Wohnungen bis hin zu luxuriösen und sehr teuren Studentenwohnheimen. Das fällt also alles auseinander. Es treibt die Spaltung der Stadt immer weiter voran. Wenn ihr euch anguckt, die Statistiken der Stadt Frankfurt, lebt die Hälfte der Bevölkerung in Stadtteilen, die gut ausgestattet sind, und die andere Hälfte in Stadtteilen, die sozial benachteiligt sind. Anders sieht es auf dem Land aus. Dort leidet man eher darunter, dass Wohnraum leer steht, dass Menschen immer mehr in die Städte ziehen, der Arbeit hinterher. Das wollen wir in diesem Workshop auch insofern diskutieren, dass man eben Wohnungsbaupolitik nicht mehr nur städtisch betrachten darf, sondern dass man regional denken muss. Und regional heißt, was Frankfurt anbelangt, ziemlich weit in den Taunus hinein und auch auf den anderen Seiten.
Mhm. Ja, ich erinnere mich da auch noch daran, wir hatten neulich eine Sendung, da hatten wir die NBO begleitet, also diese Mieterinneninitiative Nordend, Bornheim Ostend. Ja, Peter Feldmann hielt da auch eine Rede und er sprach da davon, dass er sich auch vor Studenten stellen würde, so am Anfang des Semesters, und ihnen halt auch so sagt, also Frankfurt ist ja irgendwie so das Zentrum der Megametropole Rhein-Main, also auch das ganze Umland gehört dazu, und es seien eben nicht mehr die Zeiten von vor 30, 40 Jahren, wo es problemlos möglich sei, in Bockenheim zu wohnen und zur Uni zu schlendern, und die Studenten sollten sich vielleicht auch überlegen, vielleicht 3 Meter links oder rechts von der Grenze zu wohnen und dann halt vielleicht auch nach Offenbach zu ziehen. Also was jetzt so seine Antwort darauf war, ist eben, denke ich mal, fraglich. Also du hast jetzt die Zahlen ja eben auch genannt mit dem sozialen Wohnraum, mit dem geförderten Wohnraum, der ja auch viel weniger geworden ist. Also ist das denn wirklich so ausweglos, dass Leute, die weniger Einkommen haben, dann ja jenseits dieser Demarkationslinie, wie Herr Feldmann das nannte, eben nicht im Zentrum zu wohnen? Oder gibt es auch Möglichkeiten, Steuerungsmöglichkeiten, um das zu verändern oder zu verhindern, dass Leute, die einkommensschwach sind, aus dem Stadtkern verschwinden müssen?
Es ist ja nun nicht so, dass in Frankfurt nur im Stadtkern oder nur im Nordend und in den anderen sehr attraktiv geltenden Stadtbezirken die Mieten so hoch sind. Guckt mal nach Höchst oder sonst wohin. Also bezahlbarer Wohnraum ist in der ganzen Stadt knapp. Und das liegt einfach daran, dass nicht genug vorhanden ist. Es wurde, viele Wohnungen sind aus der Bindung gelaufen, sind keine sozialen Wohnungen mehr. Es wurden zu wenig neue gebaut und es wurden zu viel teure gebaut. Also wir haben hier ein Defizit. Und das ist deshalb, diesem Defizit nicht aus dem Weg zu gehen, indem man sagt, zieht eben an die Stadtränder. Die Möglichkeit gibt es nur, wenn überhaupt, sehr begrenzt. Und natürlich ist es meiner Ansicht nach für eine Stadtgesellschaft ungesund, wenn die Armen quasi in bestimmten Vierteln oder an den Rand gedrängt werden und die anderen können sich die schönen Gründerzeitviertel leisten. Das, denke ich, kann auf keinen Fall städtische Wohnungsbaupolitik sein.
Ja, ich habe mich auch letztens mal mit, da war ich im Reformhaus in der Tat, und habe mich mit dem Verkäufer vom Reformhaus unterhalten. Der hat mir so ein bisschen erzählt, wie das früher war. Also früher war es wohl so, dass die Reichen in den Außenbezirken gewohnt haben und die Ärmeren in der Innenstadt. Ja? Also das heißt, die Reicheren, die sowieso mehr Geld hatten, sind dann in die Innenstadt gegangen, weil die konnten sich das leisten, und die Ärmeren, die sich das nicht leisten konnten, im Stadtkern eher gewohnt haben. Ja? Das hat sich natürlich jetzt mit der Zeit sehr verschoben. Ja?
Dazu kommt auch, dass wir natürlich auch alle immer so Wellenbewegungen haben. Vor 10, 15 Jahren, 20 Jahren sind viele Menschen aufs Land gezogen. Da haben sie überall Naturgärten gepachtet und Landleben war angesagt mit Kindern im Grün und man ist in die Stadt zum Arbeiten gefahren. Mhm. Heute ist der Rückzug in die Metropole, also das Zurückgehen in die Metropole angesagt. Das sind auch immer Entwicklungen, die man langfristig gar nicht so vorhersehen kann, aber die sich dann auch wieder ins Gegenteil verkehren können. Mhm. Heute jedenfalls ist überall knapp mit bezahlbarem Wohnraum in den Städten.
Ja, das fällt ja auch unter dieses Schlagwort Gentrifizierung, das wir heute irgendwie noch nicht genannt haben, aber das ja auch schon sehr oft Thema bei uns war. Und so wie das jetzt gerade von euch geschildert wurde, also ich denke halt auch, das ist dieser neoliberale Umbau der Städte, den wir zurzeit haben, und auch diese Anlagemöglichkeit Immobilie. Also wir sprechen ja auch sehr oft über die Wirtschaftskrise und über die Blasen, die da geplatzt sind. Immobilienkrise in den USA 2008, die das ja auch irgendwie ursächlich in Gang gebracht hat, dass die Krise dann auch in Europa angekommen ist. Deutschland und gerade so eine Stadt wie Frankfurt und auch wie sie sich im Moment aufstellt, versucht ja auch durch diese ganzen Neubauten und Luxusbauten jetzt möglichst viel Geld oder Kapital eben zu binden an diese Stadt. Da soll jetzt investiert werden. Also die Anleger suchen ja auch irgendwie danach. Und ich denke, das hat damit auch viel zu tun, dass jetzt so viele Luxusneubauten hier hochgezogen werden, weil da eben dieses Geld irgendwo hin muss und investiert werden muss. Da stelle ich mir halt jetzt wirklich die Frage, also wenn das jetzt im Moment so Zeitgeist ist und mit der ABG Holding und Herrn Juncker, dem Vorsitzenden, ja genau dieses Programm gefahren wird, das auch umzusetzen, welche Chancen bestehen denn da, dann dagegen auch so wirklich vorzugehen?
Welche Alternativen gibt es da?
Ja.
Ursachen, Auswirkungen, Gegenstrategien. Natürlich kann man da was gegen machen. Du hast völlig recht, die Flucht ins sogenannte Betongold ist im Moment Tendenz. Und die Stadt Frankfurt profitiert davon. EZB, die jetzt nach Frankfurt gezogen ist, hat viele Mitarbeiter mitgebracht, die hochpreisigen Wohnraum gesucht haben. Was kann man dagegen machen? Die Politik kann etwas dagegen machen. Wir haben eine Wohnungsbaugesellschaft, in deren Satzung steht, dass sie dafür da ist, Wohnraum zu schaffen für Menschen, die es auf dem normalen Wohnungsmarkt nicht finden können. So, und dieser Aufgabe muss die Politik nachkommen, muss die Wohnungsbaugesellschaft dazu bringen, ihre Satzung einzuhalten. Und da sind solche Dinge wie diese Tagung, aber auch die ABG-Kampagne, die in Frankfurt ganz engagiert ist, müssen einfach Druck ausüben auf die Politik, damit die in die Puschen kommen und das machen, wozu sie sich mal verpflichtet haben.
Mhm. Ja, und dann kommen wir auch schon direkt, würde ich sagen, zum nächsten Thema, weil wir haben heute eine ganze Palette voller Themen. Diese Tagung beschäftigt sich ja nicht nur mit einem Thema, sondern, weil es so lustig ist, mit mehreren Themen und wir natürlich eine hohe Problematik sich aufzeigt hier in Frankfurt, wo man wahrscheinlich sich wochenlang mit beschäftigen kann.
Ja, also Thema Nummer 2 wird sein ÖPNV, Ende eines Erfolgsmodells. Jetzt muss ich kurz überlegen, ÖPNV heißt öffentlicher Personennahverkehr.
Sehr gut.
Genau.
Hast du gut gesagt.
Ja, und der Ankündigungstext hierfür lautet, der ÖPNV wird in den Städten durch ständige Preiserhöhungen allmählich unbezahlbar. Auf dem Land durch Ausdünnung und Stilllegung schlichtweg unbrauchbar. Gibt es Alternativen, um das Erfolgsmodell ÖPNV wieder in Fahrt zu bringen?
Ihr hört immer noch das ABS-Magazin heute am 21.10.2015 und für euch im Studio sind die Dada und der
Nils.
Ja, oh, das klang auch.
Stein auf Stein.
Stein auf Stein.
So läuft es hier. Wir haben gerade eben so ein bisschen Einblick bekommen, was eigentlich so die Wohnungsnot hier in der Stadt Frankfurt bzw. Rhein-Main-Gebiet uns darbietet. Und wollten wir jetzt etwas ausweiten, bundesweit.
Denn dieses Phänomen, das in Frankfurt beschrieben wurde, ist kein speziell Frankfurter Problem, sondern das ist ein Problem der gesamten Bundesrepublik, wenn nicht sogar ein komplett internationales Problem. Und wir haben dazu einen Beitrag von Korax, den hatten wir auch schon mal gesendet, aber nicht in der vollen Länge. Und da geht es um ein Interview mit Thomas Specht. Er gehört zum Dachverband der Wohnungslosenhilfe, die prognostiziert haben, dass die Zahl der Obdachlosen in den nächsten Jahren wahrscheinlich drastisch steigen wird. Und das liegt laut Angaben des Verbandes an dem ständig schrumpfenden Bestand von Sozialwohnungen. Denn Sozialwohnungen werden kaum noch gebaut. Wenn man in die letzten Jahre zurückblickt, seit der Zerschlagung der neuen Heimat durch die Kohl-Regierung in den 80er Jahren und die Veränderung im Wohnungseigentümergesetz, ist sozialer Wohnungsbau nicht mehr attraktiv gewesen und auch die Preisbindungen für die Sozialwohnungen sind weggefallen, sodass die meisten Wohnungen, die irgendwann mal als Sozialwohnung gebaut wurden, heute als Eigentumswohnung abverkauft wurden oder wenn sie noch im Besitz von irgendwelchen Mietgesellschaften sind, sich jetzt an den marktüblichen Mieten orientieren. Und es geht natürlich auch um ein unzureichendes Angebot an preiswerten ein- bis drei Zimmer Wohnungen, wie der Geschäftsführer Thomas Specht der Obdachloseninitiative sagt. Und es gibt auch eine Bundesarbeitsgemeinschaft dazu. Und ich denke, wir hören jetzt einfach mal rein in den Beitrag. Und auf der anderen Seite dieses Beitrags kommen dann die Dada und ich nochmal zu Wort.
Sozialpolitischen Rahmenbedingungen nicht nachhaltig geändert werden, es zu diesem Anstieg um 60% auf ca. 540.000 im Jahr 2018 kommen wird. Was ist im Kern, sind diese sozial- und wohnungspolitischen Rahmenbedingungen? Das sind die fehlenden Wohnungen in allererster Linie. Wir haben seit 2002 eine Million Sozialwohnungen weniger. Viele Kommunen haben ihre kommunalen Wohnungsbestände meistbietend an private Investoren verkauft. Und insbesondere die Kleinwohnungen, das sind die Wohnungen von 1 bis 2 beziehungsweise 3 Zimmerwohnungen, fehlen. Das sind 2,7 Millionen. Wir haben in Deutschland ungefähr knapp 16,4 Millionen Ein-Personen-Haushalte, denen stehen nur 13,6 Millionen Ein- bis Dreizimmerwohnungen gegenüber. Also da haben wir ein großes Defizit. Das führt zu steigenden Preisen und deshalb sehen wir hier die Anstiege von Räumungsklagen, von Wohnungsverlusten in Deutschland in diesem dramatischen Ausmaß.
Das sind Aussagen, das sind auch Bilder, die man da im Kopf hat, die einen erinnern an das, was in den großen Krisenstaaten in Griechenland oder in Spanien der Fall ist, wo Leute rausgeklagt werden, damals aus Gründen von Verschuldung. Hier liegt das Verschulden Ihrer Ansicht nach eher in der Bundesrepublik, dass man hier im Wohnungsbau nicht genug getan hat. Liegt es aber tatsächlich nur daran, dass Sozialwohnungen fehlen?
Also man muss den Blick auf die Wohnungspolitik zwischen 1990 und 2010 beziehungsweise dann bis 2015 sehen und da hat der Bund immer weniger Mittel für den sozialen Wohnungsbau bereitgestellt, weil er glaubte, dass der Markt selbst, also die Bauunternehmen dann entsprechend bauen. Das ist aber nicht eingetroffen, denn es ist so, dass wir in dieser Zeit ja eine Zunahme der Armut in Deutschland verzeichnet haben. Das heißt dann für den Bereich Wohnen, dass die Fähigkeit, die Miete zu bezahlen, im Laufe der Jahre gesunken ist bei den Niedrigeinkommensbeziehern. Und das ist eben eine Schere zwischen dem Angebot auf der einen Seite, das nicht ausreicht, weil die Sozialwohnungen aus der Bindung gelaufen sind. Auf der anderen Seite baut man nicht für diese Gruppen, weil man von vornherein weiß, dass das nicht bezahlt werden kann. Und deshalb muss eben hier eine Kehrtwende eintreten beim Staat. Der Bund muss wieder in den sozialen Wohnungsbau investieren. Ein Forschungsunternehmen hat festgestellt, dass ja in den letzten Jahren hätten 970.000 Wohnungen gebaut werden müssen. Das macht die Dimension deutlich, die Herausforderung, die vor der unser Land steht. Und hinzu kommt natürlich jetzt noch auch noch die Problematik durch die EU-Zuwanderung und die Flüchtlingskrise.
Also da entsteht dann in diesem Bereich dann auch eine traurige Konkurrenz um bezahlbare Wohnungen. Jetzt könnte man aber auch sagen, ja gut, die Anzahl der Geringverdienten oder der Leute, die in prekären Arbeitsverhältnissen stecken, die ist sehr, sehr groß in Deutschland. Auf der anderen Seite haben wir ja das SGB II, was dann sagt, ja, es gibt sowas wie ein Mindesteinkommen, das ist der Hartz-IV-Satz, plus Wohnraum, also geheizter Wohnraum. Warum ist es, da stehen ja die Mittel dann da, auf die man jetzt zurückgreifen kann, wenn man jetzt zum Beispiel Arbeit verliert oder nicht genug verdient und dann aufstockt, sodass das wenigstens geregelt ist. Wie kommt es dann dennoch dazu, dass man auf die Straße muss sozusagen?
Ja, wenn das Jobcenter oder die Kommunen, die da zuständig sind, die könnten natürlich für die Menschen, die im Arbeitslosengeld II-Bezug sind, also Hartz IV, die Mieten übernehmen. Nur dazu bedarf es natürlich Wohnungen und die sind nicht da. Also es gibt Familien, es gibt Alleinstehende, die suchen in den Ballungsgebieten schon über ein Jahr nach einer Wohnung und finden keine. Es gibt schon... Habe auch schon einen Fall gehört, wo jemand gekündigt hat, ohne dass er schon eine neue hatte, weil er da irgendwie raus musste und hat dann keine neue mehr gefunden. Also ist sozusagen selber, hat sich quasi selber obdachlos gemacht, so kann man es eigentlich gar nicht formulieren. Das zeigt einfach, dass wir, und das ist das Kernproblem, einfach zu wenig Wohnungen haben. Und hinzu kommt sogar, dass natürlich auch eine Knappheit schon da ist im Unterkunftsbereich und schon vor der Flüchtlingskrise. Menschen, die wohnungslos werden, haben ja einen Anspruch auf eine Notunterkunft. Diese Notunterkunft müssen die Kommunen bereitstellen. Und da waren die Kommunen schon im Jahre 13 und 14 an den Grenzen angekommen und in 15 hat sich das nochmal zugespitzt, weil dann eben nicht nur eine Konkurrenz um die Wohnungen dann da ist oder sich abzeichnet zumindest, sondern auch eine Konkurrenz um die Unterkünfte. Und da sagen wir als BRG Wohnungslosenhilfe, wir erwarten von den Bürgermeistern, von den Kommunalpolitikern, dass sie sich dieser Herausforderung stellen. Die Bundesländer und der Bund, dass sie dann also sowohl die Armut bekämpfen als auch das Flüchtlingsproblem angemessen lösen.
Sie sprachen von Ballungszentren, wo es immer schwieriger wird, eine bezahlbare Wohnung zu finden. Das heißt, es gibt durchaus regionale Unterschiede.
Ja, die Wohnungsnot konzentriert sich dort, wo die meisten Menschen sind, wo auch eine hohe Quote von Menschen sind, die allein leben. Die Alleinlebenden sind eben eine besondere Risikogruppe deshalb, weil sie keinen Partner haben, der dann vielleicht auch noch ein Einkommen mitbringt und sind deshalb natürlich nicht in der Lage, so hohe Mieten zu bezahlen. Und traditionell sind ja die kleineren Wohnungen relativ teurer. Also das sieht man ja selbst bei Studenten, die zahlen dann für eine Bude von 10 oder 12 Quadratmetern schon über 500 Euro in den Ballungszentren. Das können Studenten inzwischen auch nicht mehr bezahlen, sogar im Winter möglicherweise die Obdachlosigkeit von Studenten droht. Also man sieht, das ist ein Problem, das hat sich eigentlich in vorhersehbaren Dimensionen entwickelt, aber die Politik hat da in diese Wohnungspolitik nicht wirklich hingeguckt.
Sie sprechen von den Kommunen, die verantwortlich sind für die Notunterkunft für Obdachlose zum Beispiel, aber auch Sie erwähnten auch die Konkurrenz zu den Flüchtlingen, die jetzt zukommen. Das sind auch wieder die Kommunen, die da in erster Linie angesprochen sind. Aber jetzt gibt es viele Kommunen in Deutschland, die sind schon am Rande ihrer Haushalte angekommen und zum Teil auch sehr hoch verschuldet. Ist das dann nicht der falsche Adressat, sondern müsste insgesamt neu umgedacht werden, was das Kommunen-Länder-Bund-Verhältnis anbetrifft, auch im Hinsicht von Wohnungsbau?
Also es ist aus unserer Sicht so, dass es eine Fehlentscheidung war, die Kompetenz für das Wohnen, für die Wohnungspolitik, für den Bau von Sozialwohnungen vom Bund auf die Länder zu verlagern. Das passierte 2007, hat der Bund diese Kompetenz abgegeben und es ist auf 16 Bundesländer verlagert worden. Diese sind in Krisenzeiten nicht in der Lage, eine gesamtkoordinierte Politik zu machen. Das sieht man ja jetzt, das sieht man in Bezug auf die Ausbreitung von Armut, das sieht man in Bezug auf die Zuwanderung, dass das eine nationale Aufgabe ist. Deswegen muss die Kompetenz wieder zurück an den Bund, an das Bauministerium. Wir brauchen einen Wohnungsgipfel, wir brauchen einen nationalen Aktionsplan, wo man sich zusammensetzt und nicht nur, sag mal, ein Problem jetzt hektisch die Flüchtlingskrise löst, sondern die Probleme, die schon lange da sind, also die Probleme in der Wohnungspolitik, auch in der Arbeitsmarktpolitik, sind die Mittel um die Hälfte gekürzt worden in den Jahren 12, 13 und 14, sodass wir jetzt über 1 Million Langzeitarbeitslose haben mit wachsender Tendenz. Also wir haben eine Menge hausgemachte Probleme, schon lange vor der Flüchtlingskrise, und es wäre jetzt völlig falsch, sozusagen die Flüchtlinge gegen die sozial benachteiligten Menschen in unserem Land auszuspielen. Das wäre eine sehr billige Lösung, und dafür stehen wir auch nicht zur Verfügung als Wohnungslosenhilfe.
Dann ist es ja so in unserer Gesellschaft, dass man Interessen in der Politik dann besser durchsetzen kann, wenn man entweder Kapital oder Wählerpotenzial hinter sich hat. Ich spreche da von der Mittelschicht. Sie verstehen sich als Lobby für die Wohnungslosen. Welche Durchschlagskraft haben Sie denn auf die Politik? Nimmt Sie da jemand wahr?
Also wir haben natürlich Gespräche auch hier in Berlin mit Wohnungspolitikern von den Oppositionsparteien, aber auch von den Regierungsparteien. Sie haben völlig recht, dort wo wenig Kapitalinteressen sind, dort wo nicht eine Mehrheit der Wähler oder nennenswerte Wählergruppen hinter einem stehen, ist es schwierig, Politik zu überzeugen. Da geht es dann darum, inwieweit ist man bereit, auch in anderen Bevölkerungskreisen Solidarität zu üben mit denjenigen, die schlechter dran sind als man selbst. Und da kann man natürlich letzten Endes auch nur moralisch an Mitgefühl und Empathie appellieren der Menschen. Denn man darf sich nicht täuschen, dass man heute auch in den Mittelschichten, wenn Krankheit kommt, wenn Arbeitslosigkeit kommt, bedroht sein kann von Arbeitslosigkeit beziehungsweise von Wohnungsverlust. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Das heißt also, dafür sinnvolle Lösungen zu machen, das müsste eigentlich auch die Menschen überzeugen, denen es besser geht. Und das ist letzten Endes ein Werben, ein Überzeugen, dass das der richtige Weg ist. Ja, wir sagen, dass wenn die wohnungs- und sozialpolitischen Rahmenbedingungen nicht nachhaltig geändert werden, es zu diesem Anstieg um 60% auf ca. 540.000 im Jahr 2018 kommen wird. Was ist im Kern, sind diese sozial- und wohnungspolitischen Rahmenbedingungen? Das sind die fehlenden Wohnungen in allererster Linie. Wir haben seit 2002 eine Million Sozialwohnungen weniger. Viele Kommunen haben ihre kommunalen
Ja, Kürzungspolitik ist ja nicht nur der Wohnraum.
Leider.
Wohnraum betroffen, sondern ganz andere, viele andere existenzielle Dinge der staatlichen Daseinsvorsorge sind aufs Extremste bedroht, auch hier in Frankfurt.
Ja, allerdings. Also es geht jetzt um das Thema Gesundheit. Und was das heißt eigentlich, im Krankenhaus oder bei Ärzten oder so zu verweilen, was muss man denn selbst mittlerweile leisten, was leistet das kommunale Gesundheitswesen? Also wenn ich jetzt dich mal fragen würde, Nils, hast du da eine Ahnung bezüglich jetzt gesundheitlichen Pflege? Ich bin selbst nicht, ich bin eher in der Bildung unterwegs und da könnte ich einiges dazu sagen. Aber im Gesundheitswesen, hast du da was beobachtet?
Also in den letzten 30 Jahren im Gesundheitswesen, ja. Es hat sich einiges geändert. Früher gab es nur den Zwang, kostendeckend zu arbeiten. Aus dieser Kostendeckung ist mittlerweile eine Gewinnmaximierung geworden. Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge, die früher in staatlicher Hand waren, sind aus Kostengründen der Wirtschaft überlassen worden, was dazu geführt hat, dass also es große Klinikkonzerne im ganzen Land gibt, die Klinik in den letzten Jahren aufgekauft haben, entsprechende unrentable Häuser auch stillgelegt haben und eine Konzentration am Markt betrieben haben, um das Geschäft rentabel zu machen. Und dass also Gesundheitsversorgung in unserem Land keine Leistung mehr ist, die jeder bekommen kann, sondern dass es letztendlich dazu geführt hat, dass man also die Leistung im Gesundheitswesen abrechenbar und somit auch profitabel gemacht hat.
Ein paar Beispiele hätte ich dazu.
Ja,
zum Beispiel, man geht ins Krankenhaus, und was ich jetzt mitbekommen habe, weil ich jetzt öfters mal einen Freund besucht habe im Krankenhaus, aus. Also es ist so, der kriegt was zu essen, morgens, mittags und abends. Und da ist halt irgendwie so eine Scheibe Brot, Salami und Käse oder vielleicht mal so ein Viertel von einem Salatblatt drauf als Deko. Und wenn man dann noch ein Stückchen Brot haben will, kann man froh sein, wenn man es bekommt, wenn es nicht vorher irgendwie jemand anders bekommen hat. Was ich natürlich jetzt aus den aus dem Bereich des Managements, Krankenhausmanagements gehört habe, da wird für einen Patienten pro Essen 79 Cent ausgegeben.
Das sind irgendwie 2,46 Euro oder was über den Tag verteilt. Ja. Gut, also das scheint jetzt wenig zu sein, ist auch relativ wenig, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, wenn man für ein großes Haus einkauft, 500 Patienten also oder rund für 1000 Leute Essen zubereiten muss, dann sind und das dann zusammen addiert, die Zahlen, dann kommen da natürlich ganz andere Maßstäbe zusammen. Aber letztendlich ist das schon sehr wenig, aber ich glaube, es liegt auch gar nicht so sehr am Essen selbst, sondern es liegt tatsächlich daran, dass also Gesundheit eben zur Ware geworden ist, mit der man Geld verdienen kann. Also dass es so große Kliniken wie Sana Klinikum gibt oder Asklepios Kliniken, die sich zum Beispiel, Asklepios Klinik ist ein Beispiel hier aus dem Raum in Seligenstadt, gab es früher ein Kreiskrankenhaus Seligenstadt. Ja. Und das wurde dann wie vielen Kreisen den Betreibern zu teuer. Und man wollte diese Belastung des öffentlichen Säckels, Staatssäckels, wollte man abschaffen und hat dann diese Häuser verkauft, um eben die laufenden Kosten auch recht günstig, was dann also jetzt zum Beispiel Asklepios Klinik in Seligenstadt betreibt ist, dass sie dort ein Kompetenzzentrum errichten, Fachärzte sich dort ansiedeln, was per se ja eigentlich erstmal ganz gut klingt und dann sozusagen die Filetstücke rausgesucht werden, die im Gesundheitswesen viel bringen, große Operationen, bestimmte Leistungen, also man kann sagen, wenn man irgendwo reingucken kann oder irgendwas aufschneiden kann, das bringt in der Regel das meiste im Gesundheitswesen an Geld und dann werden da so Kompetenzzentren gebildet und die eigentliche allgemeine Krankenversorgung, die auch diese Kliniken übernehmen, auch vertraglich sich verpflichtet haben, die weiter für die Allgemeinheit aufrechtzuerhalten, einfach ein Minimum reduziert. Mhm. Und dann gibt es seit einigen Jahren auch die Fallpauschalen. Früher gab es die Tagessätze in den Kliniken. Das hieß also, du hast für Patient X in der bestimmten Pauschale hast du am Tag 700 Mark, 900 Mark oder 1200 Mark bekommen. Das war noch zu D-Mark-Zeiten oder Euro dann auch später. Mhm. Das wurde abgeschafft und dafür gab es dann die Fallpauschalen. Das heißt also, für eine bestimmte Operation, für eine bestimmte Erkrankung bist du jetzt also, sagen wir mal, eine Woche in der Klinik. Dafür bezahlt die Krankenkasse dann die kompletten Kosten. Da ist dann Personal drin, da ist Essen drin, da ist ärztliche Versorgung drin und so weiter. Und die Kliniken haben natürlich ein Interesse daran, die Verweildauer nicht so lange bestehen zu lassen, sondern die Leute früher zu entlassen, um dann also, wenn man in 21 Tagen normalerweise nur 3 Leute behandeln könnte, dann zu versuchen, 4 bis 5 zu behandeln. Wobei auch da die Kassen das mittlerweile deckeln, aber das ist so das Prinzip, wie das funktioniert. Also einmal über diese Spezialisierung, wenn man irgendwie Spezialisten holt, die teure OPs machen und eben darüber, dass man also die Verweildauer versucht zu verkürzen. Ansonsten ist natürlich zu sagen, dass also das Gemeinwohl oder die Daseinsvorsorge von staatlicher Seite zu gewinnmaximierenden Zwecken geopfert hat, das ist eigentlich das größte Problem im Gesundheitswesen und hat auch zu einer deutlichen Verschärfung oder Verschlechterung der Patienten und Versorgung von kranken Menschen geführt. Und das ist nicht nur im Krankenhaus so, sondern das ist in vielen Bereichen auch da, wo Menschen Pflege brauchen, pflegebedürftig sind, auch da hat sich das deutlich verschärft. Es gab jetzt dieses Pflegestärkungsgesetz, das groß propagiert wird, aber letztendlich ist das für den Betroffenen, der krank ist, bringt das gewisse Vorteile, also auch gerade bei Demenzerkrankungen, aber diejenigen, die Arbeit erbringen müssen, die Leistung erbringen sollen, die Leistungserbringer, stehen immer schlechter da, sowohl finanziell als auch was die Arbeitsbelastung anbetrifft und in vielen Bereichen ist es auch so, dadurch, dass die ganzen Einrichtungen nicht mehr in der öffentlichen Hand sind natürlich auch die Tarifverträge zusammengebrochen und der Mindestlohn entwickelt sich immer mehr in der Branche zum Standardlohn.
Ja, dazu haben sich die Linke auch Gedanken gemacht und haben sich auch letztes Wochenende getroffen. Es gab eine Aktionswoche von 5. bis zum 17. Oktober und unsere Kollegen Steven und Andi haben auch hier Dominika Pauli interviewt zu diesem Thema Gesundheit und das würden wir euch nochmal gerade vorspielen und abspielen.
Pauli, Fraktionsvorsitzender Linken im Römer, und wir sprechen über kommunale Kürzungspolitik in Frankfurt-Rhein-Main. Eben haben wir schon über das erste Thema bezahlbares Wohnen zwischen Boom und Krise gesprochen, und wie angekündigt geht es jetzt weiter mit dem zweiten Thema, das an diesem Kongress behandelt wird, der öffentliche Personennahverkehr.
Genau, da hatte ich
eines Erfolgsmodells.
Im speziellen Fall jetzt mal hier Frankfurter Raum zu sprechen. Vielleicht kannst du da noch mal kurz was dazu sagen.
Ja, in Frankfurt ist der öffentliche Personennahverkehr natürlich relativ gut ausgebaut im Vergleich zu vielen ländlichen Regionen, aber er ist unglaublich teuer. Ein Einzelfahrschein in Frankfurt kostet 2,75 Euro. Und wenn man dann weiß, dass jemand, der von Hartz IV leben muss, in seinem Hartz-Satz im Monat einen Betrag von 20,30 Euro für öffentlichen Personennahverkehr hat. Das heißt, er kann 3,5 Mal fahren und das halbe Mal nur noch hin, und dann muss er bleiben, wo er ist, weil das Geld für die Rückfahrt nicht mehr reicht. Auch Menschen mit kleineren Einkommen, kleinen Renten, haben zunehmend Probleme, die hohen Ticketpreise zu bezahlen, und sie steigen jedes Jahr mehr. Wird nicht billiger, und es zwingt viele Leute, genau darüber nachzudenken, wie mobil sie eigentlich noch sein können. Also dann legt man sich als im Vorort wohnender Mensch ein paar Termine von Arzt und Ämtern und so auf einen Tag, weil dann die Hin- und Rückfahrt sich wirklich lohnt. ÖPNV soll dazu da sein, den Menschen Mobilität zu ermöglichen, und da ist es mit den hohen Preisen einfach nicht zu machen. Das heißt, in Frankfurt müssen die Fahrpreise runter, und zwar drastisch. Kurzfristig würde ich mir eine Halbierung vorstellen, langfristig Nulltarif. Wie genau das geht, was es da für Modelle sind, auch darüber wollen wir am Samstag diskutieren.
Genau, und wie du schon gesagt hast, vor allem gerade auf dem Land wird ja reduziert beim öffentlichen Nahverkehr. Das heißt, da werden Linien ganz eingestellt oder es wird verdünnt. Die Leute kommen eigentlich gar nicht mehr. Also wenn jetzt ältere, vor allem ja ältere Menschen leben ja mehr auf dem Land, und die kommen ja dann auch nicht mehr zu ihrem Arzt zum Beispiel oder müssen sonst wohin mal zum Einkaufen. Das wird alles schwieriger.
Das wird alles schwieriger, und das ist nicht nur irgendwo in Nordhessen, sondern das ist auch, wenn man ein bisschen aus dem Großraum Frankfurt rausgeht. Wenn also in Ehlhalten wohnt oder in Niederjosbach, wird es schon schwierig, hin und wieder zurückzukommen. Ganz richtig.
Genau.
Also da ist auf alle Fälle ein Umdenken geboten, nämlich das Umdenken in der Hinsicht, dass das die Mobilität durch öffentlichen Personennahverkehr zur Daseinsvorsorge gehört und dass man das sicherstellen muss, egal ob in Niederjosbach oder in Frankfurt.
Genau, und wir hatten im Vorfeld auch im Gespräch, hatten wir so ein bisschen drüber gesprochen und haben uns über den Frankfurter Westen, sag ich mal, etwas ausgelassen. Und zwar gab es im Frühjahr gab es eine Ausschreibung oder im letzten Jahr gab es eine Ausschreibung über die Buslinien in Frankfurter Westen. Da gab es früher das Unternehmen ICB, das die Abkürzung für Intercity Bus GmbH ist, die damals alle Linien, also ab 50er Linien ungefähr befahren hat, und mittlerweile aber die DB Busverkehr Hessen GmbH jetzt die Aufträge übernommen hat. Und vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen.
Ja, das ist ja ziemlich schlimm gelaufen oder ziemlich schlecht gelaufen am Anfang. Das neue Unternehmen hatte weder ausgebildete Fahrer noch ortskundige Begleiter. Es kam vor, dass die Passagiere gefragt wurden, wo der Bus hinhalten soll, dass man mit dem Stadtplan gefahren ist. Und die Frage, warum die Deutsche Bahn, also die Busunternehmen der Deutschen Bahn, billiger sein konnte als die ICB, die ja eh schon niedrige Löhne zahlt und ziemlich preiswert ist, muss man sich halt überlegen, dass ein großer Konzern ganz andere Konditionen und Möglichkeiten hat als so ein eigentlich kommunales Unternehmen oder zumindest meine Tochter davon. Mittlerweile hat die Stadt Frankfurt da zurückgerudert, auch unter der Hinsicht oder unter dem Hinblick, dass eine Konzentration auf ganz wenige Unternehmer auf die Dauer die Fahrpreise wahrscheinlich noch weiter und ins Unermessliche steigen lässt. Denn vor Jahren, als dieser Privatisierungswahn anfing, hatten wir viele verschiedene kleine private Unternehmen. Viele davon sind mittlerweile weggefallen, sind auch in Konkurs gegangen, es hat sich nicht mehr rentiert. Und wenn dann nur noch 2, 3 große übrig bleiben, die alles unter sich ausmachen, wird das für den Nutzer des ÖPNV sicher auf die Dauer teuer und schlechter.
Du hattest es ja auch schon mal angesprochen, welche Alternativmöglichkeiten es auch dazu gäbe, zu diesen Privatisierungen und ständig steigenden Fahrpreisen. Gibt es denn dort auch, also zu diesen Alternativen vielleicht auch schon Beispiele? Gibt es schon Erfahrungen, was passieren würde, wenn man Fahrpreise senkt oder den öffentlichen Nahverkehr zum Nulltarif anbieten würde?
Also man muss mal erstmal sich grob darauf verständigen, dass öffentlicher Personennahverkehr die ideale Fortbewegungsmöglichkeit ist in dicht besiedelten Gegenden. Also damit meine ich jetzt Europa und nicht nur Stadt und Land. Dass es sicher ist, dass es nachhaltig ist, dass es umweltbewusst ist und dass es machbar ist. So, wenn man sich darauf verständigt hat, dass das ein ganz wichtiger Moment des Lebens ist, dann muss man sich natürlich natürlich überlegen, wie organisiere ich das am besten und wie finanziere ich das am besten. Das Angebot muss so sein, dass man Tag und Nacht immer hin und zurückkommt, egal wo man losfährt, wo man hin will. Und es muss bezahlbar sein. Und im Moment ist es so, dass der Nutzer, wenn er einsteigt, seinen Fahrpreis zahlt oder in Form einer Jahreskarte, es also nur die Leute zahlen, die ihn nutzen. Es gibt Modelle, die sagen, dass der ÖPNV allen zugutekommt, weil er zum Beispiel Individualverkehr mit seinen Nachteilen reduziert. Und deshalb sollten auch alle einzahlen. Also es gibt in Erfurt zum Beispiel, wurde eine Machbarkeitsstudie dazu erstellt. Soviel ich weiß, in Tallinn ist es schon so, dass man einfach überlegt, ob unterm Strich, wenn man sagt, man finanziert das anders, also die Benutzung ist erstmal kostenlos. Man finanziert es entweder über ein Umlagemodell oder über irgendein Abgabemodell, dass das einmal die Nutzungszahlen deutlich erhöhen würde und dass es auch die Belastung durch den Individualverkehr mit Feinstaub und allem, was noch damit zusammenhängt, reduzieren würde. Darüber wollen wir sprechen am Samstag und hoffen, dass da auch noch ein paar gute Ideen zusammenkommen.
Kommen wir direkt auch schon zum nächsten Thema.
Genau, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns und ja, die Zeit, die rennt.
Ja, bleibt also nicht stehen.
Thema Nummer 3 wird sein: Kunde, Patient trifft Kaufhaus, Klinikum. Das Gesundheitswesen ist zu einem profitablen Geschäftsmodell geworden. Welche Kämpfe gibt es dagegen? Und wie kann eine solidarische Form der medizinischen Versorgung jenseits von Profitgier und Zweiklassenmedizin aussehen?
Genau, und da hatten wir auch im Vorfeld schon ein bisschen drüber diskutiert. Da hast du so ein bisschen erzählt über das Klinikum Höchst und aber auch so ein bisschen über die aktuelle Lage, wie das Gesundheitssystem aussieht.
Also die aktuelle Lage ist leider so, dass die Krankenhäuser für die Patienten, die sie behandeln, nur Fallpauschalen bekommen. Also nicht der reale Aufwand refinanziert wird, sondern Pauschale pro Krankheitsbild. Wenn man dann natürlich pro Krankheitsbild einen jungen, fitten Menschen hat, der schnell wieder gesund und draußen ist, fallen für das Klinikum ganz andere Kosten an, als wenn es vielleicht ein älterer, nicht mehr ganz so fitter Mensch ist, der etwas länger braucht, wieder gesund zu werden. Also kurz gesagt, die Krankenhäuser sind in unserem Gesundheitssystem chronisch und strukturell unterfinanziert, können also überhaupt nicht wirtschaftlich erfolgversprechend arbeiten, was dazu führt, dass immer mehr Krankenhäuser defizitär sind und dass sich die kommunalen Träger von ihren Krankenhäusern trennen, dass immer mehr privatisiert werden. Und egal, wo privatisiert wurde, es gab immer schlechtere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter hinterher, es gab Personalknappheit und auch durchaus immer schlechtere Qualitätsangebote für die Patientinnen und Patienten. In Frankfurt haben wir noch ein kommunales Krankenhaus, das ist in Höchst. Das soll jetzt in einer Kooperation mit den Main-Taunus-Kliniken wirtschaftlicher aufgestellt werden. Diese Wirtschaftlichkeit hat eine große Unternehmensberatung der Stadt Frankfurt vorgerechnet und hat eine Roadmap dazu geschrieben. Und auch da heißen die Instrumentarien Personalabbau, Outsourcing und. Also immer das Gleiche. Ich denke, Hauptthema dieses Workshops ist, dass ganz besonders die Gesundheitsversorgung eine Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge ist, dass kommunale Krankenhäuser wichtig sind, weil die alles anbieten, nicht nur wie private Rosinenpickerei betreiben und sich die attraktiven Fälle, die viel Geld bringen, raussuchen, sondern eben alles anbieten und dass man eben diskutieren will, wie man Gegenstrategien gegen diesen Privatisierungswahn im Krankenhauswesen aufstellen kann.
Ja, das war die Veronique, Frau Pauli.
Dominique Pauli
von der Linksfraktion im Frankfurter Römer zu den Themen kommunale Kürzungspolitik. Und da war natürlich auch der ÖPNV und auch das Gesundheitswesen mit dabei. Wir haben jetzt noch eine kleine Musik am Start, soweit ich das richtig sehe. Ne? Mhm. Und uns bleibt eigentlich jetzt gar nichts anderes übrig, als darauf hinzuweisen, dass nächste Woche wieder das ABS-Magazin wie immer in der Zeit von 16 bis 17 Uhr hier auf Radio X 91,8, 99,85 im Kabel stattfinden wird. Weißt du, mit wem nächste Woche
ja, dran ist? Ja, nächste Woche geht es um eine Party and Politics Veranstaltung, die im Klapperfeld stattfinden wird, und zwar nennt sich das Crossing Bridges. Dazu haben wir Gäste eingeladen, die über diese Veranstaltung und ihre Aktion berichten.
Ja, und im Anschluss jetzt an dieses ABS-Magazin, das euch heute die liebreizende Dada und der etwas chaotische Nils.
Wir waren heute irgendwie ein bisschen durcheinander hier.
Beschert haben, schaffen wir es trotzdem noch, wenigstens den Sendungsausstieg pünktlich zu machen. Hier geht es dann jetzt weiter mit Virusmusik und mit Rock'n'Call und dem Kollegen Marcel und Marie. Und die werden Gäste da haben.
Habe ich schon gehört, ja. Wow, also ABS-Magazin immer wieder neu. Diesmal haben wir ein paar Sachen, die ganz wichtig sind hier für unsere regionale Politik, regionale Standpunkte nochmal wiederholt und haben uns auch von dem Freien Radio aus Halle Corex auch einen Bericht ergriffen, wo es um bundesweite Wohnproblematik und Obdachlosigkeit geht.
Und wer einfach auch Interesse hat, an Informationen heranzukommen, die man so im allgemeinen Mainstream-Tenor nicht bekommt, der sei auch ruhig mal die Internetseite freieradios.net anempfohlen. Also hier geht es dann jetzt gleich weiter mit Virusmusik, Rock and Call und mit Marcel und Marie und Gästen.
Wir sagen ciao, bis nächste Woche.